Ich finde immer, dass die Menschen dazu neigen, so gleich in dieses Rabbit Hole so richtig reinzustiefeln und sich dann so komplett zu verlieren. Und aber die Basissachen, ja, wie, was macht Magnesium eigentlich? Was macht Zink? Was macht Selen? Und nicht, was macht jetzt Schwarzkümmelöl oder was macht jetzt Weihrauch? Ja, das sind zwar auch alles schöne Sachen, die man auch mal nehmen kann, aber ich finde, man sollte immer erstmal bei den Basics bleiben.
Jetzt ist gefühlt ja in Deutschland so ein Riesenthema, diese ständig chronische Erschöpfung. Was wären da deine Lieblingsnährstoffe, auf die du achten würdest?
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Dein Darm macht Probleme, du fühlst dich ständig erschöpft, bist unverträglich gegen unterschiedlichste Lebensmittel und irgendwie aus dem Gleichgewicht, aber deine Blutwerte sind angeblich komplett normal, dann ist genau diese Folge für dich. Denn manchmal ist die entscheidende Frage nicht das, was du isst, sondern das, was dein Körper überhaupt aufnehmen kann. Und genau hier wird es spannend. Die Frage ist nämlich, welche Rolle spielen Nährstoffe gerade bei Verdauungsbeschwerden, so etwas wie Reizdarm, SIBO oder Leaky Gut? Was sagen Blutwerte wirklich aus und wie messe ich die richtig? Und machen Supplements mein Leiden wirklich besser oder können sie auch neue Probleme machen? Genau darüber spreche ich heute mit Dr. Maria Volk. Sie ist Ärztin und verbindet die klassische Medizin mit einem ganzheitlich funktionellen Blick auf die Gesundheit. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit ganz intensiv damit, was sagen Blutwerte aus, wie kann ich die messen und wie kann ich sie natürlich auch verbessern. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch mit dir, Maria.
Vielen Dank,
dass du dir die Zeit nimmst. Wie ist es gekommen, dass du dich von der klassischen Medizin hin zu einer ganzheitlich funktionellen Medizin entschieden hast, dich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und euch ein bisschen was erzählen kann aus meiner Arbeit und aus meinen Ansichten zu diesem Thema. Und wie ist es so weit gekommen quasi? Es war ein schleichender Prozess. Es gab jetzt kein Schlüsselerlebnis, wo ich irgendwann gesagt habe, so hey, die Schulmedizin alleine passt nicht mehr. Ich habe sowieso sehr spät erst angefangen, Sachen zu hinterfragen. Ich komme ja auch aus einer klassischen Ärztefamilie und da war für mich klar, so Schema F, so läuft das durch. Und so war auch mein Blick auf meine Zukunft. Ich wollte eigentlich immer in der Klinik arbeiten, ein Oberarzt, irgendwann vielleicht Oberärztin werden. Und ja, mit der Geburt meiner Kinder habe ich dann eben angefangen, Sachen auch ein bisschen zu hinterfragen und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Bei zum Beispiel Nährstoffen war auch eins meiner ersten Themen, die ich so angegangen bin, wo man ja in der Uni nicht wirklich so viel dazu lernt. Ja, also ich kann mich jetzt nicht groß dran erinnern, was wir da an riesigen Themen dazu hatten, sondern eher nur die Pharmakologie. und ich bin da quasi so reingerutscht. Ich habe das nie geplant und es war eigentlich auch nie mein Ziel, sondern es war so, ja, durch die Geburt meiner Kinder und damit natürlich, dass sich so neue Themenfelder eröffnet haben, worüber ich vorher nie nachgedacht habe. Und dann kennen vielleicht auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, dann gibt es meistens auch kein Zurück mehr, wenn man einmal da so reinstolpert. Dann ist das wie so eine Zwiebelschale, die immer weiter abgeschält wird und irgendwie nie aufhört. Und genau, und da habe ich einfach gesehen, was alles noch möglich ist, was es noch für andere, ich sag mal, andere Medizin gibt, obwohl mir auch ganz wichtig ist zu sagen, dass ich nicht Anti-Schulmedizin bin, sondern dass ich eher versuche, beide Welten miteinander zu verbinden, weil die Schulmedizin ist auch in einigen Bereichen wirklich wichtig. Ja, und möchte ich auch nicht missen, ja. Aber sie hat auch ihre Grenzen, wo dann vielleicht die funktionelle, ganzheitlich-analytische Medizin mehr zu bieten hat, um noch andere Felder aufzumachen.
Also das kann ich komplett so unterschreiben. Das ist für mich auch ganz wichtig. Ich finde, die Schulmedizin darf auf keinen Fall in irgendeiner Form verteufelt werden. Sie hat absolut ihre Berechtigung. Und genauso finde ich halt die ganzheitliche Medizin, wenn man sie so nennen will, hat halt auch ihre Berechtigung. Und sobald es dann in irgendein Lager geht, wo man dann sagt, nur das eine ist die einzige Wahrheit, dann finde ich das auch immer schwierig, definitiv. Aber es ist lustig, wie du das so beschrieben hast, wenn man da so einmal reingedippt ist, so wie bei Matrix, wo man die blaue und die rote Pille angeboten bekommt. Wenn du einmal die Pille geschluckt hast, dann kommst du nicht mehr zurück. Das heißt, wie bist du denn dann zu dem Thema Nährstoffe gekommen? Weil du hast dich quasi da angefangen, damit zu beschäftigen. Wo hast du gesehen, dass das, ich nenne es jetzt mal in der klassischen Schulmedizin, fehlt, beziehungsweise für dich so ein weiteres Puzzleteilchen war, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird's rund, jetzt wird's ein vollständigeres Bild für mich?
Also ich habe am Anfang nie verstanden und da war das Thema, also das war so 2015, 2016, da war dieses ganze Nährstoffthema zwar schon da, aber noch sehr, sehr begrenzt im Gegensatz zu heute. Ja, da wird man ja damit zugeschmissen. Damals war das noch relativ klein und war auch eher so ein bisschen wirklich so ein Nischending. Ja, zumindest hatte ich so das Gefühl in meiner Geschichte. Und ich habe immer gedacht, wir brauchen sowas nicht. Also wir brauchen keine Nährstoffe und also extra zugeführt von außen, weil das, wir essen ja was, ne? Und im Essen ist das ja drinne. Und gerade auch so sagen wir so die harte Uni, ne? Da weißt du selber, was es da wahrscheinlich zu essen gab und wie man sich so seine Lernzeiten, was man da gegessen hat. Also das war ja alles andere, zumindest bei mir auch. Kann ja nur von mir sprechen, alles andere als gesund. Und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht und habe halt gedacht so, ach naja, was soll denn sein? Mir geht's ja gut, ich habe ja nichts so. Ne? Ich kann früh so aufstehen, ich bin jetzt nicht todmüde, ich bin zwar manchmal ein bisschen gestresst und so, aber ich hatte auch noch keine Kinder damals. Ja, also es gab ja keinen Grund zu denken, mir fehlt etwas so. Und wenn, dann habe ich das ja über die Nahrung, weil das ist ja das. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen zu denken, dass man vielleicht Nährstoffe extra bräuchte und habe das dann...
Du musst ja fairerweise auch sagen, genau so lernen wir das.
Ja, genau.
Das ist ja nicht etwas, was du stillschweigend angenommen hast, sondern das ist ja aktiv so, wie wir es lernen. Die Ernährung ist vollständig, umfänglich und du brauchst keine Nährstoffe sonst. Und du brauchst ja auch keine Gedanken machen über das, was du isst. Also zumindest in meinem Studium war Ernährung gar kein Aspekt.
Also wäre dann nur mal so ganz kurz, ne? So einmal, wir haben was dazu gesagt für eine Stunde und dann ist gut. Oder wie die Verdauung funktioniert oder so, klar, ne? Welche Enzyme, wann, wo, was. Aber ne, dass Nahrung, und das merke ich ja auch immer wieder, auch heute noch, dass ich es doch trotzdem immer wieder unterschätze, was man mit Ernährung alles machen kann, ja. Und dass man klar Nährstoffe braucht, das ist so meine Auffassung mittlerweile. Und jeder, der mich fragt, hey Maria, brauche ich Nährstoffe? Sag ich immer ja, aber ich kann dir nicht sagen, welche es konkret sind, ohne dich zu untersuchen, zu kennen, mit dir zu sprechen, Blutwerte zu nehmen, Symptome zu kennen. Ja, also es gibt jetzt kein Schema F für, sagen wir mal, alle Menschen, aber ich kann natürlich mittlerweile schon sagen, wo, sagen wir mal, die meisten Menschen Probleme haben und vor allen Dingen Menschen, die auch gar nicht supplementieren, da ist eigentlich schon. Und sag mal, so eine Otto-Normalverbraucher-Ernährung machen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, ja. Also wo man sich einfach nicht so viele Gedanken macht, das ist schon quasi fast eher die Ausnahme, wenn da nichts zu finden ist an Nährstoffdefiziten.
Das sehe ich auch so. Aber wie war das jetzt dann bei dir? Du hast dann festgestellt, du ernährst dich quasi in der Mensa, nicht besonders gesund, gehst aber davon aus, dir fehlt nichts. Irgendwie musst du ja auf das Thema gekommen sein, dass du gesagt hast, so und jetzt bin ich irgendwie darüber gestolpert und dann habe ich vielleicht bei mir selber die erste Blutanalyse gemacht? Oder wie war das bei dir? Wie hast du festgestellt, dass es da doch noch mehr gibt?
Ja, ich habe mein Aufhänger, mein Eintritt in diese Sphäre war quasi Vitamin D. Ich glaube, so wie bei vielen aus meiner Generation, die sich dann irgendwann damit beschäftigt haben, da war auch so ganz frisch dieser Hype. Also je mehr, desto besser. Ja, diese 100.000 Einheiten pro Tag und so eine Sachen. Und das war das erste Mal, dass ich mich mit einem Nährstoff wirklich beschäftigt habe. Und ich kannte sonst nicht wirklich viel. Also das war wirklich so mein Türöffner. Und habe dann auch angefangen, so ein bisschen blind, sowas zu nehmen. Ja, also ich habe ein bisschen was durchgelesen und gedacht, ach komm, wenn alle sagen, das ist cool, dann nehme ich das jetzt auch. Und wie gesagt, ich war dann auch frisch Mutter schon. Das heißt, das ist ja auch nur das Thema, dass man, dass die Kinder halt auch ein bisschen Vitamin D bekommen sollen. Die haben das ja immer in Form von diesen Tabletten bekommen. Zumindest, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber früher war das so vor 10 Jahren, dass man das so auflöst. Ich glaube, da war auch noch ein bisschen Fluor drinne, Fluorid, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr, es war so eine Kombi, glaube ich, Vitamin D, Fluoretten oder sowas. Und da dachte ich, okay, also das kriegen ja auch noch anscheinend die Kinder, die Babys. Und dann kam halt dieser Hype und dann damit fing das quasi alles an und habe dann angefangen eben auch mir Vitamin D-Tropfen da mal zu bestellen, zu nehmen. Mein Mann hat auch gleich mitgemacht. Wir hatten aber keine Ahnung, wie Vitamin D wirklich richtig funktioniert, beziehungsweise dass man eben auch gucken muss mit Magnesium und so weiter und so fort. Also diese, sag mal, diese Tiefe des Vitamins habe ich mir da noch gar nicht so tief angeguckt, sondern ich habe gedacht, okay, alle nehmen das, cooles Zeug, nehme ich jetzt auch. Und das ist
wohlgemerkt, du warst zu dem Zeitpunkt schon Ärztin, ne?
Nein, ich war noch Studentin.
Du warst doch Studentin, okay.
Ja, ja. Ich bin erst 4 Jahre später Ärztin gewesen. Also ich war noch mitten im Studium. Und aber Vitamin D war ja auch gar kein Thema, außer bei Osteoporose mal so ein bisschen, ne? In der Uni, das ist ja auch, kann man ja auch quasi abhaken. Und und das hat gar nicht so gut funktioniert, weil wir sind dann alle auch krank geworden. Weil wir es wahrscheinlich einfach, also wir hatten auch sehr hoch dosiert, ne? Ich habe mir da, wie gesagt, nicht so wirklich eine Platte gemacht und hatte natürlich, wie gesagt, gar kein Magnesium auch dazu genommen und nur so isoliert, nur Hochvitamin D. Das war jetzt so im Nachhinein total blöde Idee, ja. Und dann habe ich mir noch so gedacht, was für ein Quatsch. Weil alle gesagt haben, oh ja, da wird man gesünder, wird nicht mehr so oft krank und gerade mit kleinen Kindern hat man ja ständig irgendwas, ne? Und dann fing das halt an, dass ich da auch erstmal wieder so ein bisschen vom Glauben abgefallen bin. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da noch so viel mehr ist. Also dass das nicht nur Vitamin D gibt, sondern dass es so viele andere Nährstoffe gibt. Und dann natürlich auch, habe ich auch viele Seminare besucht und bin halt immer mehr so in diese, ich sag mal jetzt, so wie so ein bisschen diese alternative Gesundheitsbubble so reingegangen. Wo dann mir auch immer klarer wurde und ich auch sehr viel über Nährstoffe dann auch gelernt habe, dass diese Welt sehr groß ist und dass man aber einfach wissen muss, wie das alles zusammenspielt und wann ich was auch nehme, damit es auch einen Sinn macht und nicht einfach nur, weil es der nächste Hype ist, mir einfach irgendwas hinter die Binde zu kippen und zu hoffen, dass das jetzt mich rettet.
Okay, ja. Hast du denn für dich dann irgendwie festgestellt, dass dann auch Symptome irgendwo verschwunden sind, also irgendwelche Sachen, die vorher quasi normal waren, akzeptiert waren, gar nicht drüber nachgedacht, dass dann Dinge sich verändert haben und besser geworden sind? Oder war das wirklich mehr ein rein theoretisches Konzept, wo du gesagt hast, macht Sinn, mache ich deswegen?
Es war am Anfang eher ein rein, sagen wir mal, so ein bisschen Experimentierfreude auch, ja, weil ich verstanden habe, unsere Nahrung ist einfach nicht mehr so reich an Nährstoffen, wie es noch vor wenigen Jahren teilweise vielleicht sogar noch war, ne? Und dass wir quasi trotzdem alle etwas unterversorgt sind in bestimmten Mengen. Deswegen war es erstmal so ein bisschen Experimentier, weil ich wusste so, okay, es ist jetzt kein Fehler, das zu nehmen. Also zum Beispiel jetzt so von Magnesium und Zink und sowas, in bestimmten Dosierungen natürlich. Und dann habe ich aber, und es passiert ja oft, es ist ja nicht so, oder sagen wir mal, die Menschen hoffen immer, dass wenn sie irgendwas nehmen, dass das dann alles wegzaubert, was sie irgendwie haben. Und das funktioniert aber fast nie. Und weil es immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren ist. Und deswegen, wenn jemand, oder auch als ich dann angefangen habe, regelmäßiger und auch breitbandiger Nährstoffe zu nehmen, war das eher so eine subtile, langsame Verbesserung, die man oft auch erst im Nachhinein spürt und merkt, wo man denkt so, ah ja, stimmt, das ist gar nicht mehr so, wie ich das jetzt noch vor einem halben Jahr hatte. Aber das ist halt so langsam und so nicht so eine Keule, dass man das gar nicht so
direkt merkt. Ist nicht wie, wenn du ein Schmerzmittel nimmst und eine halbe Stunde später sind deine Schmerzen weg.
Genau, ja. So schnell geht das meistens nicht. Und ich habe es vor allen Dingen dann so im Nachhinein gemerkt, dass ich einfach besser und tiefer schlafe. Ja, das war so das Erste, was ich so wirklich bewusst wahrgenommen habe nach ein paar Wochen. Und dass ich einfach auch leichter lernen konnte. Weil wie gesagt, ich war damals noch Studentin, ne? Ja, das ist immer viel Prüfungskram und so. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich konnte mir besser was behalten. Und ich musste nicht mehr so viel Zeit investieren, um Sachen zu lernen, sondern es ging irgendwie ein bisschen leichter von der Hand. Also das waren so die zwei Sachen, die ich dann wirklich für mich gemerkt habe. Und wo ich auch erst gedacht habe, na, vielleicht ist ein bisschen Placebo-Effekt oder so dabei. Aber so im Nachhinein konnte ich das natürlich viel besser beurteilen und kann definitiv sagen, nee, also das war schon auf jeden Fall eine Veränderung, die wirklich real war.
Jetzt würde die Deutsche Gesellschaft der Ernährung sagt ja, wenn du dich halt normal mischköstlich ernährst, bist du mit allem versorgt. Du sagst, du siehst, dass das nicht der Fall ist. Wie kannst du diese Diskrepanz erklären, dass unsere größte Gesellschaft der Ernährung sagt, das passt alles, wie wir es machen, und dass du aber in der Realität davon abweichende Ergebnisse siehst?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es ja auch so ein bisschen eine DGE-Kritik ist und weil es da einfach verschiedene Ansichten gibt. Das ist so zwei Lager, sage ich mal so ein bisschen. Und man muss sich ja auch erstmal anschauen, wie auch die Ernährungspyramide bzw. die Makronährstoffverteilung quasi rausgegeben wird. Wie viel soll man jetzt ungefähr pro Makronährstoff, also Kohlenhydrate, Eiweiße, Proteine essen? Und das ist ja der Großteil zum Beispiel auch Kohlenhydrate, über 50%, ja. Und das allein sehe ich schon kritisch. Also da fängt es schon an, mal unabhängig von den Nährstoffempfehlungen. Deswegen muss ich mich da mal ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, dass man sich nicht so in der Tiefe mit diesen Themen beschäftigt und dass die DGE natürlich eher darauf schaut, wo oder bei welchen Nährstoffmengen habe ich wirklich keine krassen Mängel zu erwarten. Ja, also das ist wirklich so das, die unterste Stufe der Versorgung, finde ich, was ich so mitbekommen habe, was ich so auch in meiner Praxis sehe und was ich natürlich auch bei mir und meiner Familie sehe, dass das wirklich eher uns, ich sage immer so schön, uns überleben lässt, aber nicht unbedingt immer leben lässt. Genau, also das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und es kommt natürlich da auch noch dazu, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass auch diese ganze Nährstoffdichte halt immer mehr abnimmt. Und ich glaube, wir sind da auch noch nicht fertig. Ich glaube, das wird auch jetzt erstmal noch schlimmer werden, bis es vielleicht irgendwann wieder besser wird. Das fängt ja bei der Düngung der Felder an, ja, mit nur wenigen Komponenten. Diese ganzen ganz feinen Spurenelemente werden ja überhaupt nicht mehr gedüngt oder kommen zurück in die Erde, in den Kreislauf groß. Und wie soll ein Paprika, eine Mohrrübe Nährstoffe wirklich haben, wenn in der Erde der Mutterboden so ausgelaugt ist, dann, also das ist ja ein Kreislauf, den kann man ja gar nicht groß aufhalten, außer man gibt wieder was zurück. Und das passiert halt leider nicht so, wie wir uns das wünschen. Und da, also das ist ja nur ein Aspekt von ganz vielen, ne?
Das heißt im Prinzip, wir kriegen gerade so viel Vitamin D als Babys, dass unsere Knochen nicht weich werden und wir irgendwie mit kaputten Knochen rumlaufen, und wir kriegen gerade so viel Vitamin C, dass die Zähne noch drin bleiben, so nach dem Motto. Jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt.
Genau.
Okay. Was sagst du denn dazu? Also das Thema, wir können ja Nährstoffe im Blut messen. Was sind so ganz wichtige Aspekte, auf die man bei dem Messen achten muss? Und gibt es auch Nährwerte, wo du sagst, da macht eine Messung keinen Sinn oder das sollte man unbedingt messen?
Also ja, Nährstoffe im Blut finde ich schon eine sehr wichtige Untersuchung. Mache ich eigentlich auch bei all meinen Patienten zu Beginn, um erstmal den Status quo abzudecken. Und hier ist ganz, ganz wichtig, und das wissen viele auch nicht und das wissen auch viele Ärzte, also niedergelassene Ärzte leider nicht, sind vor allen Dingen Grundmineralien auch im Vollblut zu messen. Der Standardmediziner, wenn er überhaupt Sachen abnimmt, ne, und das ist auch, da muss ich auch immer so ein bisschen die Lanze brechen, viele wollen schon gerne etwas mehr machen in der Kassenmedizin, also in der gesetzlichen, aber sie können und dürfen nicht, wenn bestimmte Symptomkomplexe oder Voraussetzungen nicht gegeben werden. Und deswegen gucken sie halt immer, was wenig kostet, ja, und was, wie gesagt, auch noch vielleicht Sinn macht bei dem Patienten. Und wenn man halt keine großen Symptome mitbringt, dann ist es immer schwierig zu sagen, hey, nimm mir doch mal das ab, nimm mir doch mal das ab, das will ich alles wissen, ohne dass man jetzt vielleicht in den Selbstzahlermodus rutscht. Deswegen ist Vollblutmessung zum Beispiel immer ein schwieriges Thema in der Praxis, weil viele Ärzte wissen das gar nicht und messen, wenn überhaupt, alles im Serum. Ja, also Magnesium im Serum und natürlich auch die Elektrolyte, das ist klar, Natrium, Kalium, Calcium. Und wenn es dann so mit Zink, Selen losgeht, dann steigen die meisten eigentlich auch schon wieder aus. Das machen die nicht oder nur gegen Selbstzahler, und wenn, dann meistens auch nur im Serum. Ja. Und bei Magnesium, finde ich, hat man mittlerweile sehr gute Referenzwerte in der ganzheitlichen funktionellen Medizin, wo man trotzdem abschätzen kann, wie es in der ganzen Zelle ist. Ja. Und Vollblut bedeutet ja, dass wir sowohl die Menge an Nährstoff außerhalb der Zelle messen und aber auch innerhalb. Und es gibt halt Mineralien wie Magnesium, Zink, Selen vor allen Dingen und auch Kalium vor allen Dingen, die halt zu einem Großteil in der Zelle sind. Und wenn wir halt nur das Serum messen und da vielleicht einen Stoff haben, der zu 90% aber in der Zelle ist, dann ist es super schwierig abzuschätzen, ja, wie ist denn aber die Zellversorgung jetzt? Und deswegen sage ich immer, lasst es bitte im Vollblut messen, weil dann habt ihr wirklich eine richtig gute Referenz, wie ihr wirklich versorgt seid und ob ihr zum Beispiel vielleicht Magnesium braucht oder nicht. Ne? Oder ob ihr das, was ihr nehmt, von der Dosierung reicht.
Das ist ein bisschen so, wie wenn du auf der Straße siehst, dass dann LKWs, keine Ahnung, von deinem Lieblingsautohersteller rumfahren und anhand der Menge der LKWs auf der Straße sagst du, ob die Lager voll sind beim Hersteller oder nicht. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, wenn ich im Serum messe, das ist quasi das, was gerade unterwegs ist.
Ja.
Und wenn ich im Vollblut messe, dann habe ich ein Stück weit auch die Speicher mitgemessen.
Genau.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Was sind so deine Nährstoffe, vielleicht wenn wir jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen, hin zu Menschen auch mit Verdauungsbeschwerden, die du besonders häufig in der Auffälligkeit siehst und wie würdest du die messen?
Also Verdauungsbeschwerden zähle ich jetzt mal drunter, ne, Bauchschmerzen, Blähungen, wechselnde Stuhlgänge, also Durchfall, Verstopfung, immer so ein bisschen im Wechsel und natürlich vielleicht auch so eine Art Vermutung auf Unverträglichkeiten, dass man weiß, okay, wenn ich das esse, dann geht es mir schlechter, als wenn ich das andere esse. Ne, also das sind so die Patientinnen, die ich so habe. Und da gucke ich natürlich neben einer Stuhlprobe auch ins Blut. Und viele Patientinnen von mir sind schon da sehr gesundheitsbewusst und nehmen auch schon oft etwas. Ja, also dass die, das ist ja auch oft so ein Thema. Sie sehen irgendwas, nehmen irgendwas und haben dann so, kennst du bestimmt auch, so 100 Pröbchen und Döschen und nehmen dann irgendwas. Und da gucke ich natürlich dann nochmal ein bisschen anders drauf und schaue halt, okay, haben die vielleicht auch schon aktuelle Blutwerte dabei, ne? Aber wenn nicht, dann gucke ich auf jeden Fall mir das Vollblut an von Magnesium, Zink, Selen. Das gucke ich mir eigentlich immer an. Natürlich gibt's auch sowas wie Kupfer und auch noch andere wie Mangan und Molybden und so. Aber das sind so Sachen, das ist jetzt nicht so das Must-Have am Anfang. Weil ich finde, wir auch, wenn wir privatärztlich arbeiten und da sind ja die meisten eben auch im Selbstzahler-Konzept bei uns, finde ich, muss man auch so ein bisschen schauen, was ist jetzt wirklich wichtig erstmal, finanziell ja auch gesehen für die Kunden und für die Patienten und was ist so nice to have, ja. Deswegen, na, man kann viel messen, aber macht nicht bei jedem immer so viel Sinn. Deswegen Magnesium, Zink, Selen, das ist so für mich so der Standard. Dann natürlich sowas wie Vitamin-D-Status, dass wir erstmal gucken, wo bist du aktuell überhaupt mit deinem Vitamin-D? Brauchen wir mehr, brauchen wir weniger? Das gucke ich mir auch immer an. Und natürlich aber auch immer so ein Rundumschlag. Also wie sind die Leberwerte? Ja, das sind ja auch relativ günstige Parameter, die mache ich eigentlich immer mit. Natürlich aber auch ganze Eisenhaushalt, Niere, ja, also Blutzucker, Blutfette. Also ich gucke mir trotzdem alles so, weil das ist ja immer, die arbeiten ja immer alle zusammen. Jedes ist ja kein Organ für sich isoliert, auch der Darm nicht, ne? Das ist ja alles miteinander verbunden, das weißt du besser als ich. Deswegen gucke ich mir immer das die Basis erstmal auch an, ne? Und oft sehe ich dann die größten Themen, obwohl ich manchmal denke, hey, das kann doch eigentlich gar nicht mehr sein heutzutage, ist trotzdem immer ein zu niedriger Vitamin-D-Wert. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil eigentlich, ne, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich schon eigentlich wieder drüber, also es ist eigentlich schon wieder durch das Thema und alle haben es jetzt eigentlich mitbekommen. Und trotzdem sehe ich immer noch Werte, wo ich sage, die sind einfach viel zu niedrig, wirklich eine ganzheitliche Gesundheit zu fördern. Und was ich auch eigentlich immer sehe, ist Zink und Magnesium. Selen kommt an dritter Stelle, ist auch häufig, aber nicht so häufig wie Magnesium und Zink. Also das sind wirklich so die häufigsten Nährstoffmängel, wenn man sie jetzt grob halten will. Natürlich kann man auch noch B-Vitamine durchgucken und so weiter und so fort, klar. Aber das sind so, sagen wir mal, die wichtigsten Parameter, die ich mir erst am Anfang auf jeden Fall anschaue.
Tatsächlich, was ich selber erlebe, ist tatsächlich Omega-3. Ja, Vitamin D und Omega-3. Omega-3 ist, ich habe wirklich eine Handvoll Patienten, die mit der Ernährung es schaffen, einen guten Index zu bekommen. Und gerade Omega-3 ist für die Darmschleimhaut ein ganz, ganz essentieller Wirkstoff. Deswegen, das messe ich tatsächlich auch immer noch mal mit.
Was ich auch noch sehr schön finde, sind auch noch die anderen fettlöslichen Vitamine, also A und E vor allen Dingen, gerade A auch für die ganze Schleimhautthematik. Das ist aber ein Wert, den man nicht so gut, finde ich, im Blut messen kann. Da muss man immer so ein bisschen schauen. Da gucke ich eher so danach, wie ernährt sich jemand, ja, welche Symptome hat er und macht es hier sehr wahrscheinlich Sinn, auch ein bisschen Vitamin A dazuzugeben oder ne, so zum Beispiel so Nachtblindheit, dass ich sowas abfrage und also auch schon Symptome eines Mangels. Und da merke ich auch ganz häufig, also kriege ich ganz oft die Rückmeldung, dass sich die Verdauung darunter wirklich leicht verbessert, weil die Schleimhäute einfach etwas gedämpfter sind, ja, also beziehungsweise versorgter sind und auch zum Beispiel so die ganzen anderen Schleimhäute, also Nase, Rachen, ja, dieses Ganze, das fängt ja oben an, hört unten auf, dass das wie so, deswegen fiel mir das gerade mit Omega-3 ein. Das ist so ein ähnlicher Effekt, finde ich. Auch, dass das natürlich ein großer Punkt ist, aber Vitamin A halt schwierig zu messen ist im Blut und Omega-3, klar, über den Index. Aber da, ich habe zum Beispiel sehr viele Patientinnen, die sowieso schon seit Monaten sehr hochdosiert Omega-3 nehmen und ihre Indexe kennen. Deswegen ist es bei mir nicht so ein Standardparameter, den ich immer mitmache, weil das meistens schon mitgebracht wird.
Ach krass, okay. Ja, das ist cool. Das ist tatsächlich ein Wert, den ich eigentlich fast immer noch bei mir mitmesse, weil wenn die mit Sachen kommen, dann kommen sie meistens irgendwie mit Vitamin D, B12, Magnesium.
Okay.
Vielleicht Vitamin B12 noch ein ganz spannender Wert. Magst du da noch was dazu sagen? Wie würdest du den messen und was für Fallstricke gibt es da?
Ja, genau. Also da wird ja auch klassisch, wenn man das beim Hausarzt misst, eigentlich immer B12 im Serum gemessen. Und das ist so ähnlich wie, was wir eben schon besprochen haben. Ja, also das sagt halt aus, wie gut bist du gerade jetzt in diesem Moment mit B12 versorgt? Was fließt jetzt gerade durch dich durch? Das sagt aber nichts, wie hoch der Speicher ist. Das ist bei Eisen genau das gleiche Thema. Ja, und deswegen nehme ich eigentlich immer den Holotranscop-Alaminwert ab. Das ist sozusagen der B12-Speicherwert und gucke, wie der ist. Ja, also ob wir da noch Bedarf haben oder ob der soweit passt. Und damit kann man viel besser evaluieren, ob die B12-Menge oder ob da die meisten nehmen ja auch einen B-Komplex meistens auch, ob das soweit in Ordnung ist. Und was ich aber auch so indirekt oft auch messe, ist Homozystein. Ja, weil ich ja darüber auch so ein bisschen ableiten kann, wie die B-Versorgung ist. Je nachdem, ob es, ne, wenn es das Homozystein sehr hoch ist, dann kann man auch indirekt häufig sagen, natürlich nicht nur, ich messe es trotzdem mit, aber kann man häufig auch sagen, dass die B-Versorgung nicht optimal wahrscheinlich ist. Und deswegen gebe ich auch immer zum Beispiel bei einem höheren Homozystein-Wert und wenn ich auch weiß, dass die nichts weiter nehmen, immer auch einen leicht niedrig dosierten B-Komplex mit dazu, weil da muss man ja auch ein bisschen gucken, das kann man ja auch schnell mal überdosieren.
Das stimmt, absolut.
Je nachdem, wie hoch dosiert der ist.
Ja, wie stehst du dazu mit der Überdosierung von B-Vitaminen? Weil prinzipiell sind sie ja wasserlöslich.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wasserlöslich für alle, die zuhören, bedeutet, Überschüsse werden auch mit dem Urin ausgeschieden. Der Unterschied dazu wären die fettlöslichen. Kann man sich merken mit dem Wort Edeka. Alle Buchstaben da drin sind fettlöslich. Also auch das Vitamin A und Vitamin D kann der Körper deutlich anders und besser speichern, wie jetzt eben die wasserlöslichen.
Genau. Und das ist, ja, ich bin da noch nicht so ganz zu einem Schluss gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich weiß, ne, die sind wasserlöslich und eigentlich kann man es dann demzufolge auch nicht wirklich überdosieren, weil das wird dann einfach, der Überschuss wird dann einfach ausgeschwemmt. Also der Körper lagert es quasi nicht ein. Und trotzdem, ich mache gerne so eine bioaktive B-Analytik-Messung in so einem bestimmten Laboren. Aber auch wenn man die also ich messe sehr gerne die aktiven B-Vitamine, ne, und auch die Speicher. Und da sehe ich häufig, vor allen Dingen bei B6, teilweise wirklich, wenn die auch viel nehmen, ja, häufig wirklich sehr große Überdosierungen. Und da auch, wenn ich das dann sage und auch erzähle, ne, dass es manchmal so ein bisschen bei B6 zum Beispiel so ein bisschen Kribbeln machen kann oder auch so ein bisschen innere Unruhe, auch Schlafprobleme teilweise, dann fällt das oft den Patienten so Schuppen vor den Augen. Ah ja, stimmt, das habe ich seit ein paar Wochen vermehrt. Ich habe das gar nicht drauf geachtet. Und obwohl die gar nicht so krass hohe Mengen nehmen, finde ich, gibt es da wahrscheinlich irgendeinen Mechanismus, warum das bei manchen gefühlt irgendwie doch gespeichert wird. Ja. So, aber ich habe da noch nicht so richtig eine Lösung dafür gefunden, außer dann erstmal zu sagen, hey, okay, dann wird das erstmal abgesetzt, ja, bis sich das beruhigt und dann kann man vielleicht mit der niedrigen Dosierung wieder reingehen. Aber da gibt's, glaube ich, schon noch mehr als einfach nur zu sagen, ja, ist alles wasserlöslich, deswegen ist egal, wie hoch du es dosierst. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da so ist.
Sehe ich auch so. Tatsächlich witzigerweise auch bei Vitamin B6. Also ich messe klassischerweise B6, 9 und 12 bei meinen Patienten. Dann gebe ich einen B-Komplex und die B-Komplexe sind ja meistens so, sage ich mal, dass die B-Vitamine in einer halbwegs ähnlichen Menge der Versorgung liegen und dann B12 ist irgendwie mehr drin. Und was habe ich bei vielen Patienten erlebe, ist, dass dann der B6 teilweise oben rausgeht, wobei die anderen sogar noch eher im unteren Referenzbereich rumdümpeln. Ich kann es auch nicht erklären, aber ich kann bestätigen, dass B6 da ein Wert ist, der bei manchen Patienten schneller aufzufüllen ist oder schneller reagiert auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt ist gefühlt ja in Deutschland so ein Riesenthema, diese ständig chronische Erschöpfung, was ja auch ganz viele unserer Darmpatienten berichten, dass sie einfach nicht richtig leistungsfähig und fit sind und voller Energie und Vitalität. Was wären da deine Lieblingsnährstoffe, auf die du achten würdest?
Also eigentlich alles, was mit der Mitochondriengesundheit zu tun hat und was die Mitochondrien brauchen, das sind ja quasi die Zellorganellen, die unsere Energie herstellen, das ATP. Und ohne ATP haben wir keine Energie und sind erschöpft, müde, K.O. Ja, so jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, kommen natürlich noch ganz viele andere Aspekte mit rein. Aber das sind so die ersten Sachen, die ich mir angucke. Das heißt, alles, was sozusagen in der Produktionsstraße für das ATP notwendig ist. Das sind B-Vitamine, das ist das Coenzym Q10, das ist das Magnesium, das haben ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Ohne Magnesium geht ATP wirklich gar nicht. Und was auch ein ganz essentieller Stoff ist, der bei vor allen Dingen vielen Frauen immer an der untersten Ecke hängt, ist das Eisen. Ja, das sind wirklich, also nicht nice-to-have-Sachen für die Mitochondrien, sondern das sind Sachen, die müssen da sein, sonst funktioniert das wirklich nicht. Ja, also da kann ein Großteil der Mitochondrien dann vielleicht nicht arbeiten. Das heißt, wir haben halt wirklich eine niedrige ATP-Ausbeute. Ja, und das ist, also die Frage ist immer bei Erschöpfung, haben wir genug ATP oder haben wir genug ATP, es wird aber zu viel verbraucht. Das sind eigentlich immer die zwei Punkte. Und das ist natürlich nicht so einfach rauszubekommen, aber natürlich gucke ich mir dann diese Stoffe an. Und wenn ich sehe, Eisen ist niedrig, Magnesium ist im Keller, B12 zum Beispiel, ja, oder auch die anderen B-Vitamine sind schlecht, dann versuche ich natürlich das erstmal auf der Schiene erstmal aufzufüllen, weil es ist ja jetzt nicht nur für die Mitochondrien wichtig, sondern auch noch für andere Sachen. Und da merkt man dann häufig schon als Rückmeldung, dass es den Patientinnen besser geht. Also ich habe halt so 99% Frauen, deswegen sage ich immer Patientinnen, dass die dann schon sagen so, hey, ja, ich fühle mich ein bisschen besser. Ne? Aber es ist oft nicht so, ich finde, es ist nicht so der durchschlagende Aspekt. Ne? Es ist so vielleicht so 20% geht es denen besser. Und häufig ist es halt, liegt halt die Ursache meistens noch tiefer, nämlich eher im erhöhten Verbrauch des ATPs, so dass die Mitochondrien gar nicht hinterherkommen, so viel zu produzieren, und dann eben man in dieses Energieloch fällt oder halt auch stecken bleibt, je nachdem.
Okay, das ist spannend, dass du sagst, okay, da wird vor allem super viel verbraucht. Was ich tatsächlich selber erlebt habe, ist das einzige Supplement, was ich jemals gemerkt habe, war Q10. Mhm. Da habe ich für mich eine Veränderung gemerkt. Und wenn ich Patienten, auch insbesondere in dem Fall Patientinnen, Eiseninfusionen gebe. Ja. Das ist auch so, glaube ich, die sind so die zwei Dinge, wo ich die Rückmeldungen kriege. Häufiger die Rückmeldung kriegt, okay, jetzt mehr Energie auf jeden Fall.
Ja.
Beim Eisen ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, da haben wir auch ja mehrere Werte, die wir messen können. Es gibt einen Blutwert, der nennt sich Eisen, der repräsentiert ungefähr 1% des Gesamteisens. Und es gibt den Ferritinwert, das ist der Speichereisen, der repräsentiert 99%, so ganz grob. Also insofern, es geht immer um den Ferritinwert und man muss den messen, während man in keinerlei Entzündungsprozess ist, sonst ist der nämlich falsch hoch.
Genau.
Daneben gibt es noch die Transferinsättigung, aber ich glaube, das führt wahrscheinlich ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Oder ist das für dich ein wichtiger Parameter, Transferin, Transferinsättigung?
Ja, schon. Ne? Also Ferritin, CRP, also wenn mich jemand fragt, was muss ich messen, um so ein bisschen grob abzuschätzen, ob ich einen Eisenmangel habe oder nicht, dann ist es immer Ferritin, CRP und vielleicht noch das kleine Blutbild, um zu schauen, ob ich schon in einer Blutarmut bin aufgrund des Eisenmangels. Das mache ich immer gerne mit dazu. Und wie gesagt, wenn der CRP über 1 ist oder über 1,5, dann, dass man so ein bisschen, dann ist das so ein bisschen eher schöner gerechnet, dann muss man das ein bisschen runternehmen. Also wenn das Ferritin dann zum Beispiel bei 30, 40 ist, dann ist er vielleicht eher bei 35, 33. Also es muss immer so ein bisschen korrigiert nach unten werden. Ich nehme aber eigentlich auch immer Transferin und Transferinsättigung ab. Transferin sind ja die Autos, die das Eisen quasi mitnehmen durchs Blut und überall hinfahren, wo es gebraucht wird. Und die Sättigung sagt einfach nur, wie viele Eisen, ich sag mal Eisenmännchen oder Eisenpartikel sind jetzt in dem Auto. Sind da noch ein paar Sitze frei? Ist der Kofferraum vollgestopft? Ja, also da kann man viel draus ablesen, ob der Körper schon mit Eisenmangel kompensiert so ein bisschen, ob er alles tut, um irgendwie irgendwo Eisen abzugrasen oder ob das relativ entspannt ist und die Autos jetzt nicht knackevoll geladen sind oder auch total leer sind. Ne? Also da kann man schon ein bisschen was ablesen, aber ich sag mal so, für jemanden, der da jetzt auch nicht so tief rein möchte und sich vielleicht nur selber so ein bisschen helfen möchte und gucken will, reicht eigentlich CRP und Ferritin aus.
Wie stehst du zu dem Thema Schilddrüse und Energiegewinnung? Ist ja eigentlich auch ganz eng beieinander. Und wenn wir bei der Schilddrüse sind, sind wir beim Jod. Misst du das? Und wenn ja, wie würdest du das messen?
Genau, also Schilddrüse ist wirklich auch essentiell. Das gehört für mich auch zu jeder Erschöpfungsabklärung. Das muss man einfach ausschließen, dass da irgendwas in Gange ist. Ich entdecke auch immer wieder unentdeckte Hashimotos. Ja, also dass die Leute es einfach nicht wissen, unfassbar hohe Antikörperspiegel haben. Die Schilddrüse muss einfach natürlich auch unversorgt werden. Und dazu gehört eben Selen, Jod, aber auch andere Nährstoffe wie Vitamin A zum Beispiel und Eisen. Jod messe ich, wenn ich es messe. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt, das ist ja nicht so mein Must-Have-Nährstoff, den ich immer messe. Aber wenn ich ihn messe, dann eher im Urin, weil er dann einfach aussagekräftiger ist als jetzt dieser klassische Blutwert. Da kann man oft nicht so viel wirklich ablesen. Ist das jetzt ein Thema oder nicht?
Wie gehst du da mit Jod um? Weil tatsächlich, also wenn ich so eine Rankingliste machen würde, ist echt Vitamin D, Omega-3, Jod eigentlich so das, was gefühlt, zumindest in Süddeutschland, ich meine, wir leben jetzt nicht im genau gleichen Bereich, aber ich bin ja in Karlsruhe und da würde ich sagen, sind diese drei Sachen eigentlich in den allermeisten Fällen wirklich nicht ideal versorgt.
Also bei Jod muss man natürlich immer ein bisschen drauf achten. Also wie gesagt, immer auch gucken, habe ich irgendwie gerade eine aktive Schilddrüsenerkrankung, also sprich auch wirklich eine Autoimmungeschichte, einen aktuellen Schub. Ja, da würde ich vielleicht das Jod dann erstmal kurz nicht geben wollen, sondern erstmal abwarten, dass es so ein bisschen abklingt, eher dann die Entzündung erstmal behandeln. Und wenn ich Jod dann reinnehme, dann halt super langsam, ja, wirklich einschleichen. Ich mache das auch wirklich gerne noch vorsichtiger, als es vielleicht jemand anderes macht. Weil es ja einfach auch konkurriert mit anderen, ich sag mal, Stoffen, die nicht so gut sind, wie Bromide, Fluoride und so weiter. Ja, das heißt, wenn wir dann zu viel Jod geben, kann es halt auch zu einer Astverschlimmerung kommen. Ja, wenn man zum Beispiel eine starke Erschöpfung hat, kann das halt dann zu fühlen, wenn wir zu schnell Jod geben, zu viel reingeben, der Körper quasi auch selber, ich sag mal, eine Art Entgiftung geht, dann, dass man sich einfach super schlecht fühlt dann für ein paar Tage. Und wenn man das aber, sagen wir mal, mehr einschleicht, langsamer vorangeht, wirklich in kleinen Dosierungen aufdosiert, dann vertragen das die meisten eigentlich super gut, ja, und das sehe ich dann schon. Und ich würde halt immer mit einem Algenpräparat anfangen, also nicht mit einem reinen Jod, ne? Da gibt es ja verschiedene Nährstoffe, kann man auch reines Jod supplementieren oder so, aber ich gehe dann immer über die Braunalgen und mache dann so 100 Mikrogramm, vielleicht auch 50 Mikrogramm am Anfang für ein, zwei Wochen und dann wirklich so langsam nach oben, ne? Also und je nachdem, was dann so als Feedback kommt.
Speziell jetzt bei den Hashimoto-Patienten oder generell bei allen machst du das so?
Also das mache ich generell bei allen so. Bei Hashimoto bin ich aber noch ein bisschen vorsichtiger und gucke halt eben, dass die Entzündung und die Antikörper nicht super hoch sind, wenn man damit neu reingeht. Ne? Also deswegen, da muss man einfach ein bisschen genauer gucken. Aber wenn ich weiß, okay, die haben jetzt kein Schilddrüsenthema, die haben auch keine Autoimmunerkrankung jetzt woanders oder so, oder das Immunsystem ist jetzt nicht die ganze Zeit so auf Feuer, dann kann man es auch ein bisschen großzügiger machen. Aber ich bin immer ein Freund davon, ich habe das schon so oft gesehen, Menschen, die einfach von heute auf morgen so hohe Mengen Jod nehmen, dass die sich teilweise richtig abschießen und dass es denen teilweise wirklich Tage, Wochen lang richtig schlecht geht.
Also genau, ich denke, Jod langsam auf jeden Fall. Bei den Hashimoto-Patienten mache ich das auch immer super vorsichtig. Oder wenn irgendwelche vielleicht auch heißen Knoten oder sowas da sind, dann sollte man fast eher die Finger davon lassen. Aber ansonsten, ja, ist Jod meines Erachtens auch ein ganz, ganz essentieller Nährstoff und zumindest bei uns in Süddeutschland auch super oft niedrig. Ich denke, um das beurteilen zu können, müssten wir uns auch einmal nochmal mit dem Thema Referenzbereiche auseinandersetzen. Was sind Referenzbereiche im Labor? Was bedeuten sie? Wie kommen sie zustande? Und wie gehst du damit um? Also was ist da dein Ansatz? Wo willst du im Referenzbereich bei den Nährstoffen liegen?
Also ich finde, es gibt Referenzbereiche und es gibt Optimalbereiche. Das ist so erstmal ein großer Unterschied. Nicht bei allen Nährstoffen, aber bei sehr vielen. Oder nicht, geht ja nicht um Nährstoffe, sondern auch um Blutparameter allgemein. Ja. Und Referenzwerte verändern sich ja auch immer mal wieder. Ne? Also jedes Labor hat so ein bisschen seinen eigenen Referenzwert aus seinen eigenen Messungen, aber auch aus seinen Erfahrungswerten. Manchmal haben die auch eigene Populationen, die sie auswerten. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt für jeden Nährstoff, für jeden Blutwert so eine grobe Orientierung, wo sollte der ungefähr sein, damit das normal ist. Ja, das ist ja ein Referenzwert und der wird vor allen Dingen eben rausbekommen, also aus Studienlagen, aber auch aus großen Populationen, die vermeintlich gesund sind, diese Menschen. Das heißt, sie dürfen jetzt keinen Krebs haben zum Beispiel oder keine bekannte Autoimmunerkrankung und dann dürfen die quasi da in diesen Topf mit rein passen und dann wird halt von 100 Leuten zum Beispiel diese Blutwerte abgenommen, geguckt, wo liegen die alle ungefähr und das ist dann so ein 95% Intervall, ja, also 95% dieser Blutwerte werden dann quasi aufgetragen und das ist dann sozusagen das normal Gesunde und das findet man überall und wie gesagt, die sind aber auch ein bisschen wandelbar, das verändert sich auch immer mal wieder, wenn man merkt so, hey, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen überholt, das sehen wir eigentlich anders und die Kritik, die ich da immer äußere, ist, ja, man nimmt vermeintlich Gesunde, aber teilweise sind die auch krank, aber nicht so offensichtlich, ja. Ich meine, heute ist kaum noch jemand komplett gesund. Das ist einfach Fakt. Das heißt, wir haben oft mit chronischen stillen Entzündungen zu tun, auch vielleicht mit unentdeckten Autoimmunerkrankungen schon, mit Nährstoffdefiziten, mit Bluthochdruck. Keine Ahnung, ja. Also nicht jeder, der vermeintlich gesund erstmal auf der Landkarte ist, ist es ja auch. Das heißt, diese Menschen oder diese Blutwerte gehen ja auch mit in diesen Topf rein. Und auch das, was normal ist, ne? Also das ist so klassisch beim Eisen gut zu erklären. Die meisten Frauen, so 95% aller Patientinnen bei mir, haben einen teilweise massivsten Eisenmangel. Und ich glaube, das ist ja schon fast normal, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn diese Frauen aber an sich so gesund sind, das heißt, die haben keine Blutarmut, die haben jetzt keine große Erschöpfung, da kann der Körper noch gut kompensieren. Das heißt, die Frauen wissen zwar, oh, ich habe einen Eisenmangel, aber ich merke den nicht so ganz doll. Das ist okay, ich komme damit ganz gut klar. Dann gehen die auch in den Topf rein.
Vielleicht auch ein, ich habe mich dran gewöhnt. Das ja, ist ja genau. Auch oft, ist es so ein bisschen ja der, wenn man das halt schon lange hat oder gar nicht anders kennt, dann ist es ja für mich normal.
Du hast ja keine Referenz so richtig, ne? Und weißt auch gar nicht mehr, wie es eigentlich anders sein könnte. Hm? Und wenn die Frauen dann eben auch mit ihren Eisenwerten in diese Referenz reingehen, dann verschiebt sich natürlich der Referenzwert, der ja vermeintlich normal ist, nach unten. Das heißt, man hat man denkt dann irgendwann, oh ja, so ein niedriger Wert ist ja normal, weil den haben ja alle so.
Alle.
Und das heißt aber nicht, dass das optimal ist. Und das ist genau das, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte es ganz gut erklären. Also ich finde, Referenzwerte sollten immer auch kritisch hinterfragt werden und wirklich auch so ein bisschen gesehen werden wie die Nährstoffthemen. Ja, so es ist vielleicht nicht immer alles so, also oft sind die auch sehr breit, ja, so von 1 bis 100 so ungefähr. Und es ist ein Unterschied, ob du 3 hast oder 98. Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Und ich habe darüber, wie gesagt, auch ein ganzes Buch geschrieben und habe da auch, weil ich das finde, dass das eben auch viel mehr Menschen wissen sollten, habe zum Beispiel dann aus meinem Erfahrungsschatz, aber auch aus aktuellen Studien und Untersuchungen zu den Top 50 Blutwerten immer auch die Optimalwerte dazu geschrieben, ja, wenn die anders sein sollten oder eine enge Range haben sollten oder breiter, höher, niedriger, habe ich immer mit dazu geschrieben, weil das eher die Werte sind, wo die Menschen sich wirklich auch gesünder und stabiler fühlen. Und das wissen viele gar nicht. Das heißt, das ist ja dann das nächste Problem, ja, wenn wir dann unseren Laborzettel haben, viele nehmen den ja auch mit, was ja gut ist, dann ist da vielleicht auch gar nicht so rot oder fett oder angemarkert, sondern sieht eigentlich erstmal alles ganz gut aus. Und wenn man dann aber die Optimalwerte so ein bisschen an die Hand nimmt, dann findet man wahrscheinlich öfters dann doch ein paar Sachen, die besser sein könnten oder ein bisschen zu hoch sind, ein bisschen zu niedrig sind. Und dann kann man auch oft, wenn man diese Optimalwerte mit an die Hand kriegt, finde ich, kann man mehr diese Kompensationsmechanismen des Körpers aufdecken und schon so leise Spuren schneller sehen, die in die falsche Richtung laufen, erst wenn man dann auch drauf wartet, bis dann wirklich der Blutwert kippt. Weißt du, was ich meine?
Komplett. Ja. Also ich würde es nochmal gerade so übersetzen. Im Prinzip, wir haben Referenzwerte. Die Referenzwerte sind von Labor zu Labor unterschiedlich, weil die quasi ihre eigenen Referenzwerte machen. Das heißt, die laden, ich sag's mal jetzt sehr bildlich, die Leute, die halt vor ihrer Tür laufen, laden die halt ein, fragen die, ob sie irgendwie Erkrankungen haben, und dann sind die quasi deren Normalkollektiv. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und du hättest jetzt früher als junge Medizinstudentin mit einer Mensa-Essensversorgung auch deinen Normalwert spendieren dürfen, um dann quasi zu sagen, das ist normal. Und ja, wenn wir das von vorhin nehmen, dass wir sagen, dass tendenziell die Menschen eher schlechter versorgt sind, weil die Lebensmittel das vielleicht nicht mehr hergeben oder weil wir uns zu kohlenhydratreich ernähren, dann wird ja auch das Normal immer weiter nach unten verschoben. Also das wäre quasi so ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was falsch zusammengefasst habe, aber das wäre die Zusammenfassung daraus, oder?
Ja, nee, das passt schon so, genau. Also dass vermeintlich gesund nicht gesund unbedingt immer ist, ne? Und das ist eben eher ein Spiegel der heutig normalen Gesellschaft ist. Und da kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob das gut ist oder nicht.
Was ich ganz spannend finde, ist, du hast jetzt in deinem Buch dann Optimalwerte genannt. Das finde ich, also gibt es dazu eine wissenschaftliche Grundlage dazu? Ist das Erfahrungsmedizin? Wie kommt man zu diesen Optimalwerten? Weil das ist ja auch gar nicht so einfach zu eruieren, gehe ich mal davon aus.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Mischung, ne? Also ich habe natürlich sehr viel Erfahrung mittlerweile gesammelt und tausche mich natürlich auch immer mit auch anderen Medizinerinnen aus, die auch ähnlich arbeiten wie ich. Und daraus ist natürlich schon mal eine große Menge entstanden, wo ich sage, okay, der TSH-Wert zum Beispiel bei der Schilddrüse ist bei manchen Laboren ja immer noch heute bis 4 normal. Also wo ich mir denke so, okay, bei den meisten Laboren schon bis 3, 2,5, das ist dann schon mal besser. Aber ich finde, Optimalwert sollte unter 2 sein, ja, also beziehungsweise zwischen 0,5 und 2. Und das ist einfach Erfahrungsmedizin. Aber ich habe natürlich auch für Blutgeflüster, also für mein Buch, wirklich auch nach aktuellen Studien und auch Untersuchungen geschaut, die das natürlich auch mit untermauern, ja, dass ich nicht nur einfach was behaupte, sondern dass das natürlich auch mit auch eine wissenschaftliche Grundlage hat. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, dahingehend gibt es auch noch gar nicht so viel Literatur, ja, weil das ist noch sehr im Wandel. Die Blutwerte, habe ich das Gefühl, die haben gerade so einen kleinen Hype, ja. Da wird auch jetzt viel gemacht, es kommen immer mehr Blutwerte dazu. Und das heißt, es wird auch in den nächsten Jahren, denke ich, sehr großen Umbruch geben, auch bei den klassischen Referenzbereichen, also auch gerade hinsichtlich zum Beispiel Ferritin, ist ja auch eine große Katastrophe mit diesen Referenzbereichen, weil dadurch fallen so viele Frauen nicht in den Eisenmangel, obwohl sie einen haben, und kriegen dann zum Beispiel vielleicht keine Therapien, weil die Kassenmedizin sagt, nee, ist ja gar kein Eisenmangel, weil Referenzwert ist noch in Ordnung. Das hat ja auch ganz einen riesigen Rattenschwanz, der sich daran zieht. Und also es ist eine Mischung aus Erfahrungsmedizin und aber auch Evidenz und Studienmedizin, die ich damit reingenommen habe.
Okay, ja, super spannend. Ich denke, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel auf jeden Fall über unterschiedliche Nährstoffe und Aspekte gesprochen. Wenn jetzt die Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen mehr über das Thema erfahren wollen und über dich erfahren wollen, was würdest du sagen, ist da ein guter Ansatz für mehr Informationen?
Also ich empfehle auf jeden Fall jedem, sich sowieso mit seiner eigenen Gesundheit und seinen Sachen zu beschäftigen, sprich Blutwerte, Nährstoffe, und das nicht alles abzugeben an jemanden, sondern immer auch selber für sich einzustehen und selber auch Wissen zu haben und sich das dann da zu holen, wo man sich wohlfühlt und wo man auch das Gefühl hat, man versteht es auch. Weil das ist nämlich ein ganz großes Thema, und das mache ich zum Beispiel bei meinen Büchern auch so, dass ich es wirklich ganz vereinfacht schreibe, so dass jeder das versteht und jeder auch das Gefühl hat, oh, so schwer ist das ja eigentlich gar nicht. Ja, weil man denkt immer, ja, Nährstoffe, Blutwerte, das ist so komplex. Ist es ja auch, ja. Aber man kann es auch sehr komplex erklären und dann ist man noch überforderter. Und ich breche das halt so ein bisschen runter. Und da, finde ich, muss jeder so seine eigene Person finden, mit der er das gerne zusammen machen möchte, wo er auch das Gefühl hat, kann er verstehen, weil Selbstermächtigung und auch Selbsterkenntnis und auch eigenes Handeln ist ja abhängig davon, dass ich auch Sachen verstehe. Und ich finde, es wird manchmal auch so künstlich verkompliziert, sowohl Nährstoffe als auch Blutwerte, dass der Patient meistens das Gefühl hat, ich kann das nie alleine oder ich kann da gar nichts machen. Das kann nur der Arzt oder nur der Heilpraktiker. Und deswegen sucht euch da einfach schöne Literatur. Wie gesagt, Blutgeflüster ist halt zum Thema Blutwerte. Da muss man kein Medizinstudium gemacht haben. Da muss man keine Vorkenntnisse haben. Ist wirklich alles super einfach erklärt und aber trotzdem nicht oberflächlich. Ja. Aha. Und zum Thema Nährstoffe auch sich vielleicht einfach so erstmal die Basics sich aneignen. Ich finde immer, dass die Menschen dazu neigen, so gleich in dieses Rabbit Hole so richtig reinzustiefeln und sich dann so komplett zu verlieren in so Kleinkram. Und aber die Basissachen, ja, was macht Magnesium eigentlich? Was macht Zink? Was macht Selen? Und nicht, was macht jetzt Schwarzkümmelöl oder was macht jetzt Weihrauch? Ja, das sind zwar auch alles schöne Sachen, die man auch mal nehmen kann, aber ich finde, man sollte immer erstmal bei den Basics bleiben und die Sachen machen, weil das sind so die wichtigsten Mineralstoffe, jetzt neben Vitaminen und anderen Sachen noch, dass wenn die gut sind, ja, wenn die gut aufgefüllt sind, wenn wir wissen, was vertragen wir, welche Verbindungen nehmen wir, was passt zu mir, dass wenn die gut aufgesättigt sind im Körper, dass ich oft daraus auch andere Sachen auch, ich sag mal, Anführungsstrichen, heilen lassen, ja, ohne das jetzt direkt in diesem Wort so zu meinen, aber dass wir manchmal an anderen Ecken anfangen, irgendwas zu basteln zu wollen, ohne das große Ganze erstmal anzugehen. Weißt du, wie ich meine?
Das heißt, wenn quasi die Nährstoffe in Ordnung sind, angenommen, ich habe genug Omega-3, dann sind die Entzündungsprozesse im Körper weniger und dann brauche ich vielleicht nicht noch zusätzlich irgendwie Weihrauch nehmen,
ja,
um
Beispiel.
Meine Entzündung zu reduzieren. Das ist jetzt sehr vereinfacht runtergebrochen.
Ja. Okay. Aber dass man sich eben nicht in dem Detail so verliert, ne? Das passiert ja oft.
Und hast du bist wahrscheinlich auch auf Social Media, also beziehungsweise ich weiß, dass du auf Social Media bist, hast du da deine Lieblingskanäle, worüber man da mit dir in Kontakt treten kann?
Genau, also ich bin auf jeden Fall bei Instagram. Das ist so mein Lieblings-Social-Media-Kanal. Da gebe ich auch immer ganz viele Informationen und da kann man mir auch eine Nachricht schreiben. Also ich bin da auch sehr nah dran an der Community sozusagen. Das ist mir ganz wichtig. Und genau, also das ist eigentlich so mein größter Kanal, wo man eigentlich so das meiste von mir mitbekommt.
Sehr cool. Maria, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein super spannender Podcast mit dir.
Danke.
Und ja, wichtiges Thema auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.